Dominik? Klingt nach einer echten Type.
Du hast einen Expressbrief geschickt. An Brian.
Haare im Thunfisch. Ein ALF-Podcast.
Shana will ich nicht. Ich möchte Batman.
Willi, ich glaube, meine Hand ist gebrochen. Lass mal sehen. Nein, ich denke, da ist nichts.
Vielen Dank, Professor Röntgen.
Hier sind Illustrierte und ein hübsches Puzzlespiel. Es ist kaputt.
Hallo da draußen, das hier ist Haare im Thunfisch, ein ALF-Podcast und an den Mikrofonen sind wie gewohnt Cyril und Victor, die Knastfraktion der Familie Ogmonic. Nein, wir sind's, eure auf freiem Fuß wandelnden Toonies, nämlich Lars
und Brian.
Hey!
Cyril und Victor. Da kommen wir später hin. Lars, wie geht's dir?
Oh, alles wunderbar. Ich habe eine nette kleine Erkenntnis. Man muss die Dinge immer, egal was man tut, azyklisch tun. Man muss also immer es genau andersherum machen als die anderen Leute. Zum Beispiel auch mal in ein schwedisches Möbelhaus gehen, wenn man davon ausgehen kann, dass da gerade niemand drin ist. Und das geht auch am Samstag, wenn das Wetter gut genug ist, so wie es gestern der Fall war. Wir nehmen ja heute an einem Sonntag auf.
Ei.
Und gestern war ich bei uns hier in Karlsruhe, in dem schwedischen Möbelhaus unseres Vertrauens. Und es war wunderbar, wie schön es ist, mal so durch so ein Ikea, oh, jetzt habe ich es gesagt, zu wandeln, wenn dir nicht von links und rechts da mit einem Wagen in die Hacken gehauen wird, wenn dir irgendwie keine Latte vor den Zaun geballert wird. Es ist wunderbar, man kriegt seine Einkäufe schnell gelegt. Man, wenn man weiß, wo man was abholen muss, beziehungsweise wo man was findet, dann ist man, ja, in 7 Minuten im schlimmsten Fall wieder draußen. Ich habe einfach bloß eine Decke kaufen wollen und ich war in 10 Minuten wieder draußen, inklusive Hotdog. Also es war
der absolute Rekord. Das ist wirklich Rekord.
Na, man muss Schleichwege kennen. Was gibt's bei dir so Neues, Brian?
Ach ja, es gibt Neues aus der Krankenakte.
Nanü?
Mich hat eine Kriebelmücke gebissen.
Was ist eine Kriebelmücke und bei welcher Gelegenheit?
Eine Kriebelmücke ist ein absoluter, entschuldigt bitte liebe Zuhörende, dass ich fluche, absoluter Bastard. Das ist eben, am Ende des Tages ist es einfach eine Fliege, die sich von Nektar ernährt, die aber auch sehr gerne an Vögel, Hunde, Weidevieh herangeht und mit seinen Beißwerkzeugchen die Haut wirklich aufschneidet und dann den Lümmel, Rüssel, das klingt beides falsch, reinhängt, das klingt noch falscher, und dann Blut saugt. Ich war letzten Mittwoch auf dem Weg zum Edeka, ja, es war schönes Wetter, so, und lauf und denk, was ist denn das da am Arm? Und sehe dieses Vieh da, ich sah nur irgendwas Schwarzes und hab das irgendwie schnell weggewischt. Und hab dann ein bisschen nachgegoogelt und da meine Frau auch schon mal einen Kriebelmückenbiss hatte und die dann dieses Ding auf meinem Arm sah, sagte sie, ja, das war eine Kriebelmücke. Und liebe Zuhörende.
Und das schwillt wahrscheinlich schön an und juckt und entzündet sich im besten Fall noch.
Es ist eine kleine Pustel, die langsam austrocknet. Aber, ja, liebe Zuhörende, wenn ihr denkt, ein Schnakenstich juckt, das, Lars, ich wollte mir den Arm abreißen.
Ach Gottchen.
Ich wollte ihn abreißen.
Das geht nicht, der muss ja doch tätowiert werden.
Ja, und das Gute ist, dass dieses Drecksvieh, Entschuldigung, ich sage es jetzt, wirklich in die Tätowierung gebissen hat. Ansonsten hätte ich, wenn das irgendwo anders auf meiner Haut gewesen wäre, hätte ich schon längst aufgestochen, aufgekratzt, mir rausoperiert, was auch immer. Okay.
Und so weil an der Stelle dein geliebter Animal ist, würdest du das natürlich nie tun.
Animal hat Aua. Oh. Das ist nicht schön. Aber wie gesagt, also seit heute juckt es kaum noch mehr. Diese Pustel trocknet langsam aus. Und ja, das sollte der Farbe auch nichts tun. War jetzt nichts Erfreuliches, aber halt was so passiert ist.
Ach, wir lieben deine Krankenaktengeschichten.
Ja, das ist ja schön. Ist auch ich nicht. Wort.
Egal. Brian, ich habe ja letztes Mal schon gesagt, dass noch ein paar Rückmeldungen übrig geblieben sind von unseren Zuhörenden, die ich jetzt alle noch nachreichen möchte, wie zum Beispiel von Axel aus Minden, der schreibt, in der Regel höre ich erst die ALF-Folge und dann euch hinterher. Ein einziges Mal habe ich mehr erwartet. Es müsste die Folge Spritztour sein, als Lynn sich ihr Auto erarbeiten möchte, indem sie beim Schnellimbiss bedient und Essen mit nach Hause bringt. Ist es nicht absolut bemerkenswert, dass unser gefräßiger Lieblingsaußerirdischer mit vielleicht später das Essen ausschlägt, sind diese Meeresfrüchte und Hühnchenspezialitäten wirklich schlechter als Schleimkugeln, Katzenfische aus dem sprechenden Toaster, Katze und Co.? Das ging irgendwie unter, schreibt Axel aus Minden.
Da hat der Axel, glaube ich, einen Punkt. Da sind wir wirklich ein bisschen drüber gegangen.
Mit einer kleinen Einschränkung. Ich habe mir die Stelle nochmal angeschaut und Alf sagt nicht vielleicht später, sondern er sagt einfach nur später. Also ich gehe fest davon aus, dass er sich dann doch noch über die Reste hermachen wird. Und darüber hinaus, glaube ich, soll diese Stelle einfach nur verdeutlichen, dass Alf gerade etwas viel, viel Wichtigeres vorhat, nämlich Lynn zu überraschen mit der doch, ja, mit diesem wirklich sehr, ja, großzügigen Präsent. Hätte ich jetzt gesagt.
Wäre auch eine Möglichkeit. Oder er hat vielleicht vorher gerade kurz gegessen und ist jetzt gerade mal für 10 Minuten satt.
Natürlich hat Alf jederzeit gerade vorher kurz gegessen. Aaron schreibt zum Ausreißer, dass wir tatsächlich einen seiner absoluten Lieblingsgags vergessen haben, nämlich die Szene, in der Alf vor dem Videospiel sitzt und sagt, na siehst du, deshalb sind die Marsmenschen ausgestorben.
Scheiße, stimmt, den haben wir vergessen.
Ja, ich habe lang und breit über das Videospiel, ne, über die, ja, Video, was war das, Atari 2600-Konsole, ja, gesprochen und über die Cartridge, die da drin steckte.
Ja.
Aber dieses wunderbare Zitat habe ich einfach unter den Tisch fallen lassen. Kannst mal sehen.
Auch den Besten passieren Fehler, Lars.
Na nü.
Ja, na nü.
Der Aaron teilt übrigens auch deine Leidenschaft, Brian, für Willys Wutausbrüche. Vor allem, wenn seine Stimme am Ende des Satzes immer so abbricht. Ich sage nur, es war ein Sonderange...
Willi, für das Geld hättest du wirklich ein besseres Tonbandgerät bekommen. Es war ein Sonderange... Ja, Aaron, da teilen wir wirklich dieselbe Leidenschaft. Das ist großartig. Und... das ist ja fast schon so ein bisschen ein Foreshadowing auf die Folge, die wir heute besprechen. Aber ich will nicht vorgreifen.
Das wollen wir auf keinen Fall.
Nein.
Dann hat mir die Christina aus Mülheim was erzählt, beziehungsweise von ihren Erkenntnissen berichtet, dass das Wort Ton, wie unser Tonzimmer, Ton, französisch ausgesprochen, ist ja das französische Wort für Thunfisch. Und in der Schweiz wird dieser Begriff häufig verwendet, insbesondere für Thunfisch aus der Dose. Und sie hat uns gefragt, ob das jetzt Zufall ist mit unserem Tonzimmer und den Haare im Thunfisch und dass jetzt zufällig das französische Wort für Thunfisch auch noch Ton ist. Tatsächlich, liebe Christina, ist das ein absolutes Missverständnis, obwohl mir dieser Zusammenhang sehr, sehr gut gefällt.
Richtig, das war ein Versprecher von dir irgendwann mal, Lars, ne?
Zuallererst kommt das ja aus Alf, ne? Bei... wie heißt die Folge mit der Schwiegermutter, wo er die Drehbücher verfasst? Da vertippt sich Alf ja mit dem Tonzimmer statt dem Wohnzimmer.
Stimmt.
Ja, und ergänzt, dass er nur 8 Finger hat. Ja. Und dass sowas halt schon mal passieren kann, wenn man mit 8 Fingern auf der Schreibmaschine rumhämmert. Ja, und dann hat mir die Christina, die ja einen Laden in Mülheim hat,
ja,
noch erzählt, dass sie eine sehr, sehr witzige Begegnung hatte. Und zwar kamen zwei Damen zu ihr in den Laden, Mutter und Tochter mutmaßlich, und gerade lief im Radio Mülheim, war das glaube ich Radio Mülheim, lief da gerade so ein Erkennungsquiz, ne? So erkennen Sie diese Melodie. Mhm. Ne? Und er lief tatsächlich, es war nicht Proud Mary, es war glaube ich Born in the USA lief gerade, und die beiden Damen rätselten, was das jetzt für ein Song sein könnte. Und die Christina hinter ihrer Theke lachte sich einfach nur kaputt, weil das natürlich exakt die Situation aus Hallo, da bin ich ist. Wo Alf auch nicht weiß, dass das Born in the USA ist, und Lynn sagt es ihm dann und ja, er ergänzt dann, kein Wunder, dass ich das nicht kenne.
Schraubenschlüssel! Ich möchte dazu noch was sagen, zum Thunfisch. Der ein oder andere Zuhörende wird jetzt vielleicht denken, Igitt, was stimmt denn mit dem nicht, aber ich habe einen Guilty Pleasure und das ist Thunfisch aus der Dose, der in Sonnenblumenöl eingelegt ist. Das esse ich einfach direkt aus der Dose, ohne irgendwas dazu. Ich finde das so mega. Mm.
Ein Gourmet.
Ein Gourmand, bitte. Und ein Bon Vivant.
Bitte. Alles das zusammen in einer Person versammelt. Sturmvogel94 schreibt uns auf Spotify zum Kostümfest nochmal. Hallo ihr Lieben, ich glaube, was ihr Frankensteins Braut nennt, soll Magenta, gespielt von Patricia Quinn, aus der Rocky Horror Picture Show von 1975 vorstellen, Zwinky Zwonky, nach ihrer Verwandlung. Zumindest stimmen die Haare mit ihr überein. Dankeschön für den wundervoll lustigen Podcast. Liebe Grüße aus Finnland.
Aus Finnland? Schöne Grüße zurück nach Finnland. Ich war schon mal in Finnland. Tolles Land, tolle Menschen. Wirklich, wirklich sehr, sehr tolle Menschen.
Was hältst du von der Theorie, dass dieser eine Partygast dann doch nicht unbedingt Frankensteins Braut sein soll, wie von mir gesagt, sondern vielleicht doch eher Magenta, auch aufgrund der, sagen wir, zeitlichen Nähe, Mitte der 80er aufgezeichnet, diese Episode von Alf, und die Rocky Horror Picture Show war ja gerade erst 10 Jahre vorbei.
Dazu kann ich leider nichts sagen und ich weiß, einer unserer regelmäßigen Hörer wird jetzt wieder eine Erschütterung der Macht verspüren. Ich habe die Rocky Horror Picture Show nie gesehen.
Dann kommt das leider Gottes auf die Liste, mein Lieber.
Okay.
Weil allein wegen Tim Curry muss man sich das angucken.
Just made the list.
Dann schreibt uns der Bentor zu Ganz im Vertrauen. Oh, da rudern wir nochmal ganz weit zurück. Hallo, schreibt er. In der früheren TV-Ausstrahlung und auch auf der Hörspielkassette waren die Chipmunks natürlich enthalten. Der Cut hat nichts mit der Synchro bzw. dem Originalton zu tun. Für die DVD bzw. Stream fehlen die Rechte oder man wollte vermeiden, Tantiemen zu zahlen. Daher der harte Cut war zum Glück ein Einzelfall. Hast du vollkommen recht, Bentor. Wir haben das Thema übrigens am Anfang von HIT 034 nochmal erörtert, als uns unser Zuhörer Foxfire dazu schrob.
Stimmt, na, Brian, aber was.
Erinnerst du dich?
Ja. Jawohl. Dunkel, aber ich erinnere mich.
Gut. Dann schreibt uns auf Spotify noch der Mainzer 1985. Ich fände es interessant, wenn ihr die Folgen am Ende bewerten würdet, zum Beispiel per Schulnote. Wäre spannend zu sehen, ob ihr da einer Meinung seid und ob es mit der eigenen Einschätzung übereinstimmt.
Interessanter Punkt.
Interessanter Punkt, finde ich auch. Allerdings ist es natürlich schwierig, wenn man mittendrin mit sowas anfängt, weil dann haben wir ja quasi die vorherigen Episoden nicht bewertet und dann kann man es schlecht zu denen in Relation setzen.
Wir können uns ja mal überlegen, lieber Mainzer, ob wir das vielleicht einfach zum Start von Staffel 3 so machen. Können wir uns ja mal überlegen, Lars, oder?
Dann haben wir aber irgendwann schlechtere Noten oder mehr schlechtere Noten als bessere.
Stimmt. Denn die
aber die klassischen Schulnoten hatte ich ja bloß als Beispiel genannt. Man könnte jetzt zum Beispiel auch die Notenskala nehmen, die wir im Abitur hatten, also diese 15-Punkte-Skala oder so.
Oder die klassische 1 bis 10.
So.
So.
Oder Sterne. Oh. Übrigens, ihr könnt uns auf den einschlägigen Podcast-Portalen könnt ihr uns Sterne geben. Macht das doch bitte mal. Dankeschön.
Das wäre lieb.
Genau. Und dann haben wir noch den Nikolas. Der hatte ein paar Anmerkungen zu den Hörspielen. Einmal bei Parasit mit Puderquaste. Mir sind beim erneuten Hören an einigen Stellen eingefügte Türgeräusche aufgefallen, die im TV nicht sind. Warum täuscht man dem Hörer denn hier etwas vor, was gar nicht ist? Schreibt der Nikolas. Ja, das hatten wir ja auch schon mal bei den Grüßen aus dem Jenseits. Weißt du es noch, Brian? Da haben wir ja tatsächlich in der TV-Episode hören wir Bowling-Geräusche und im Hörspiel Würfelgeräusche.
Ja.
Na? Also ich glaube, Nikolas, das ist einfach, weil man versuchen möchte, es, wenn quasi wenn die visuelle Erklärung fehlt, dass man durch entsprechende Geräusche, die vielleicht auch gar nicht im Original zu hören sind, dass man das Ganze versucht, plausibler zu machen. Könnte ich mir vorstellen. Und wenn man Türen knallen oder irgendetwas einfügt, dann vielleicht, um ja Sinnabschnitte zu bilden oder irgendetwas Ähnliches, könnte ich mir vorstellen. Dass man weiß, da kommt gerade jemand rein, da geht gerade jemand raus und so weiter.
Klingt für mich auch plausibel, ja.
Nee?
Nee?
Ja.
Pfeife.
Und dann hat er noch was ganz Interessantes geschrieben, auch auf Spotify, der Nikolas. Da geht's um die Schlegel-Doppelfolge auf seiner Hörspielkassette. Am Ende der ersten Hälfte auf der MC, die ich zu der Folge hatte, ist entweder ein Fehler im Produkt oder in der Produktion. Willy fordert Alf auf, er möge in den Spiegel schauen. Auf meiner MC sagt er, vielleicht siehst du mal in die Kapske.
Okay.
Ich habe keine vernünftige Erklärung dazu. Popkultur kann es sich und mir auch nicht erklären. Wisst ihr was darüber? Irgendwie scheint ihr naheliegend näher dran an der Thematik. Ja, Ich kann es mir auch nicht erklären, außer dass, lieber Nikolas, du tatsächlich eine MC aus einer schlechten Charge erwischt hast, weil alle digitalisierten Fassungen von den Hörspielen, die ich im Internet so gefunden habe, die weisen diesen Fehler nicht auf.
Wahrscheinlich der klassische B-Ware. Nikolas, die kannst du teuer verkaufen wahrscheinlich.
Das, Brian, genau dasselbe habe ich auch gedacht. Nikolas, wenn du diese Hörspielkassette noch hast, halt sie fest und bewahr sie noch ein bisschen auf. Ich glaube, die kannst du irgendwann mal für teuer Geld verkloppen.
Das ist deine Rente, Nikolas. Das ist deine Rente.
Genau. Wenn der Staat einem nichts mehr gibt, so.
Dann gibt einem eine Fehlpressung von einem Alf-Hörspiel was. Das ist doch wunderbar.
Eine Hörspielkassette als Altersabsicherung.
Eine Wertanlage.
Und zuletzt schreibt der Nikolas, mein Gott, der hat eine ganze Menge geschrieben, fleißiger Zuhörender. Er schreibt, zur Bühne frei für Spargelspitzen. Genial ist auch das, ich hab's gar nicht erst versucht, von Willy als Reaktion auf den Gustav Gasthof-Spruch von Alf. Stimmt, da geht's ein bisschen unter. Ich hab's gar nicht erst versucht. Schön, sehr schön. Ja, Brian, das war die Zuhörerinnenpost. Und was könnten wir in der verbleibenden Zeit jetzt noch machen?
Wow, weiß nicht. Hängen am Kaffeeautomaten rum, sagen solche Sachen wie Rick Smertor. Nein! Wir sind ja schließlich kein Lethal Weapon Podcast. Wir reden heute über Der Junge von nebenan, a.k.a. The Boy Next Door.
Endlich, endlich.
Was, ja, oh, liebe Zuhörende, ich muss euch sagen, ich hatte das nicht mehr auf dem Schirm. In dieser Folge sind ein paar meiner All-Time-Szenen drin. Es ist großartig.
Und ist diese Episode nicht auch eine Wohltat, Brian?
Ja.
Oh. Wenn wir überlegen, was wir letztes Mal gemacht haben und dann quasi als nächste Episode eine Episode mit solch einer Gagdichte abzufeuern. Das meine Güte, habe ich mich schlapp gelacht bei dieser Episode. Und auch beim zweiten Mal. Leider Gottes, liebe Zuhörende, müssten wir ja im Rahmen der Vorbereitung auch die Episoden 2-3 Mal gucken. Und mein Gott, ich lache mich auch beim zweiten und dritten Mal kaputt, auch wenn ich genau weiß, was kommt.
Es ist wirklich Balsam für die Seele nach dieser schlimmen Weihnachtsfolge. Ich musste da wirklich 2-3 Mal auch wirklich an mich halten. Ich glaube, meine Stimme ist auch manchmal so ein bisschen gebrochen. Aber egal, darüber reden wir jetzt nicht. Aber ich brauche jetzt deine Hilfe, Lars.
Bitte.
Denn du hast da mehr Ahnung als ich. The Boy Next Door ist nämlich ein Song aus dem Musical Meet Me in St. Louis.
Ja, ich glaube von Judy Garland seinerzeit interpretiert.
Das weiß ich nicht.
Vertrau mir.
Dann vertraue ich dir. Dann, liebe Zuhörende, ist das von der fantastischen Judy Garland. Interpretiert, intoniert, aufgeführt, was auch immer geworden. Aufgeführt. Das ist eine sehr gute Überleitung. Meine Fresse, bin ich heute gut. Bei aufgeführt bin ich bei den Strahlausersterungen. Nämlich Deutschland, 17.02.1989. USA, 4. Januar 1988. Die Metrik bleibt.
Die Metrik steht.
Ob die Metriken stehen, das wissen wir jetzt noch nicht so ganz genau, denn wir springen jetzt in den Prolog ins Tonzimmer. Die Familie ist versammelt und sie spielen Charade. Kate erklärt das gesuchte Wort. Sie macht so eine Geste, dass es ein Film ist und es sind 2 Wörter. Merkt euch die 2 Wörter. Und dann macht sie eine Flügelgeste. Ja? Der trockene Kommentar von Alf, der blaue Engel.
Geiler Gag mit den 2 Wörtern und dann der blaue Engel zu sagen.
Ja.
Im Original sind es wirklich bloß 2 Wörter, nämlich The Jerk. Kennst du den?
Nee, aber es ist, das ist ein Jerry Lewis?
Das ist ein Steve Martin-Film, der heißt Im Deutschen Reichtum ist keine Schande.
Oh Gott!
Da wächst Steve Martin als Adoptivsohn schwarzer Eltern auf und legt dann so eine steile Karriere hin, weil er irgendwie so eine Brillenhalterung, so einen Brillensteg erfindet und so.
Das ist großartig.
Und am Ende, glaube ich, ist er wieder pleite. Auf jeden Fall ist das Ding ziemlich, ziemlich viel Haut-drauf-Humor, aber The Jerk. Reichtum ist keine Schande. Kann man sich mal wieder angucken.
Melvin, ich muss dir etwas sagen. Du bist nicht schwarz.
Gott.
Es ist wirklich Hau drauf Humor, aber Steve Martin ist großartig. Auf jeden Fall ist es natürlich nicht The Jerk, wie ihr euch ableiten könnt, anhand der Bewegungen, die Kate macht. Und der kleine Brian errät es. Denn es sind die Vögel, The Birds.
Woher kennt der kleine Brian diesen gemeinen Film?
Das frage ich mich auch.
Ich hatte ihn jetzt alle erst mal mit 11, 12 gesehen und ich habe die Nacht sehr schlecht geschlafen.
Ich finde ihn auch heute noch sehr verstörend. Also gut, jetzt mit 49 gehen wir da ein bisschen anders ran, aber es ist ein geniales Ding, was Hitchcock da abgeliefert hat. Einfach großartig.
Der Jens Wawrzeck von den 3 Fragezeichen, der Sprecher, der ist aktuell auf Tournee mit einer Bühnenfassung von Die Vögel.
Boah, wüsste ich jetzt nicht, ob ich mir das reinziehen wollte, aber interessante Idee.
Ja, als Bühnenmensch bin ich an so einem Kram natürlich total interessiert.
Ja, selbstverständlich. Und das sollte ja auch keiner nehmen.
Nein, aber ich gehe da trotzdem hin. Auch ja, ohne dich.
Okay, gut, dann mach
das.
Ich
hätte dir eine Karte geschenkt, du Sack.
Ja, Schnauze.
So,
weiter. Schnauze. Denn natürlich beschwert sich der Außerirdische. Das ist unfair. Du hast ihm dauernd Zeichen gemacht, damit er es erraten kann. Willy lenkt ein Alf. Aber das ist doch die Spielregel von Charade. So, gut, da bin ich jetzt dran. Er macht dieselbe Geste wie Kate, also wie als wenn man eine Kamera manuell bedienen würde, ein Film. Und dann zeigt er auf sich. Ein Film über dich. Lynn, vielleicht ein Engel auf Erden. Das ist doch Schwachsinn.
Es ist schon deswegen Schwachsinn, weil ein Engel auf Erden eine Serie ist und kein Film. Im Original ist es The Brother from Another Planet. Der heißt im Deutschen Der Typ vom anderen Stern.
Ah.
Von 1984.
Habe ich schon mal gehört, ja. Der kleine Brian, Moment, der Typ vom anderen Stern. Doch, ja, 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 ja. Oh, ich muss mal meine Datenbank flaschen, die wird so langsam ein bisschen zu groß. Das ist furchtbar. Ich hatte da das nur ganz kurz eingeworfen, ich hatte da unlängst eine Konversation mit einem Bekannten von mir und er sagt, ja, du kennst doch diesen, der und den Film, wie heißt denn der? Und ich saß da und hab überlegt und er sagt zu mir, Brian? Und ich, Moment, Select Sternform läuft noch.
Ein kleiner MySQL-Witz.
Ja, kann man ja mal so machen mit IT-Lern. Der kleine Brian macht auf jeden Fall auch, wie ich finde, einen coolen Joke, denn sagt als gesuchten Film, Herr.
Findet Willy ganz gut, ne?
Ja. Oh, Willy ist sowieso großartig mal wieder in dieser Folge. Wir machen jetzt aber kein großartig Bullshit-Bingo, gell? Mein Lieber, wenn ich
Nein.
Großartig ist natürlich auch die Auflösung, denn der gesuchte Film ist der Pirat seiner Majestät. Und die ganze Familie Tanner. Ich weiß schon, ihr könntet euch ohrfeigen, denn es lag sozusagen klar auf der Hand.
Ihr könnt mich auf den Kopf stellen, liebe Leute. Der Pirat seiner Majestät klingt wie ein Film über Sir Francis Drake oder sowas, aber ich fürchte, den Film gibt's überhaupt nicht. Ich habe ihn nicht gefunden. Im Original sagt Alf, The Man That Would Be King, das ist der deutsche Titel, ist Der Mann, der König sein wollte von 1975. Aber der Pirat seiner Majestät? Nein, nicht gefunden. Wenn ihr mehr wisst, ihr Lieben da draußen, bitte sofort podcast@hare-im-thunfisch.de.
Oder das Kontaktformular. Wir singen uns jetzt über den Vorspann hinweg und wir sind in der nächsten Szene. Ich habe sie diesmal ausnahmsweise irgendwie, warum auch immer, mit Akten betitelt. Mit Akten, ja. Das klingt so doof.
Wir sind im Tonzimmer.
Wir sind im Tonzimmer. Die Szene schließt direkt an den Prolog an und es klingelt. Alf, geh in die Küche. Also wenn ihr mich nicht dauernd in die Küche jagen würdet, hätte ich wahrscheinlich nicht so einen großen Appetit. Alf, bitte, bitte. Und er geht, aber natürlich muss er noch einen dalassen, ne? Dann wundert euch bloß nicht, dass mir Willys Hosen nicht mehr passen. Diese Obsession des Außerirdischen mit Willys Kleidung.
Oder auch mit Hosen. Hatte ich Hosen an.
Und jetzt, liebe Zuhörende, passiert es. Und sie sind in dieser Folge omnipräsent. Denn wer steht an der Tür? Es sind die Ogmanics. Aber sie haben noch jemanden dabei. Und da haben wir schon unseren ersten. 1, 2, 3, 4.
Gasta-Alarm.
Ey, das war 95%.
Das kam bei dir etwas schnarrend, aber schön.
Ich sitze zu nah am Mikro, vielleicht liegt es.
Josh Blake als Jake Ouch My Neck. Nein, der Name spricht sich Ogmonic. Neben seiner wiederkehrenden Rolle hier bei ALF hatte der gute Josh Gastauftritte in zum Beispiel Die Schöne und das Biest, Eine schrecklich nette Familie, Full House, Wunderbare Jahre, Hör mal, wer da hämmert. Da spielt er einen sehr unsympathischen Part, ich erinnere mich. Becker, Jack im Auftrag der Ehre. Und außerdem gab er seine Stimme für Videospiele her. Synchronisiert wird er hier vom bereits mehrmals erwähnten Manu Lubowski.
Schönchen.
Wen spricht er denn sonst so aus unserer Kindheit?
Klößchen aus der von TKKG.
Klößchen, ja! Lubowski war zu Beginn seiner Synchrontätigkeit bei ALF aber bereits um die 20. Das hört man. Und man erschrickt fast, wenn man im Original Josh Blakes Stimme hört, nämlich die eines 13- oder 14-jährigen Jungen. Jake wirkt damit in der Originalfassung deutlich jünger und, ja, wie soll ich sagen, grünschnäbeliger. Genau, vielleicht passt das. Aber auch ätzender und nerviger. Der Altersunterschied zwischen Jake und Lynn wird deswegen in der US-Version auch etwas klarer, Brian.
Ah, spannend. Ich glaube, das ist aber auch Usus, dass Synchronsprecher gerne auch mal jüngere Charaktere synchronisieren, ne? Oder?
Ja, ich würde sagen, das ist fast die Regel. Zumindest gewesen.
Ach, deine O-Ton-Recherchen bringen mich echt dazu, dass wenn wir hier irgendwann mal durch sind, ich mir die komplette Serie nochmal im O-Ton anschaue.
Ja, irgendwas muss man sich ja für den Rest des Lebens auch noch vornehmen.
Ja, gut, außer die Tonne vor 22 Jahren auszustellen, wenn man sonst keine... Na? Weißt du? Jedenfalls kann es natürlich keinen Auftritt der Ogmonics geben, ohne dass Trevor irgendeinen raushaut. Ah, da sind sie, die Bewohner vom Herrenhaus Tanner. Und?
The Tanner Manor.
The Tanner Manor. Sehr schön. The Tanner Manor. Großartig. Und Willy fragt natürlich, wen haben wir denn da? Das ist Jake, der Sprössling von meinem Bruder Cyril. Da haben wir schon den ersten aus dem Intro. Und die Familie begrüßt ihn. Geht es dir, Jake? Hi, Jake. Hallo, hi. Und er antwortet einfach nur mit einem ganz knappen, ja, sehr unsicher. Also er fühlt sich scheinbar nicht wohl. Und Rackle ist dabei, sagen, Jake ist frisch aus New York gekommen und er wird jetzt bei uns wohnen, solange sein Vater weg ist. Oh, wie lange wird denn das sein? Jakes Antwort, 5 Jahre. Trevor, vielleicht kommt er auch früher raus wegen guter Führung.
Ja. Es ist so tragisch, aber auch so lustig.
Ja, die kriminelle Vita der Ogmonics, die werden wir noch weiter beleuchten. Na? Und die Täter sind sichtlich irritiert, aber Kate versucht das Ganze ein bisschen zu retten. Sagt, ja, sie könnte ja mal ein bisschen Eistee holen und Rackle will ihr helfen, denn schließlich bin ich jetzt seine Mutter. Nein, danke, Rackle, das schaffe ich schon allein. Natürlich, Sie sind die Größte.
Fine, hawk the limelight.
Oh.
Was im Deutschen so viel heißt wie, dann steh du doch im Rampenlicht.
Also Rackle ist scheinbar ein bisschen angespannt, aber da kommen wir gleich da drauf.
Ja.
Kate natürlich, ne? Natürlich, Rackle. Sie geht in die Küche. Die Puppe sitzt da mit der rechten Hand an der Stirn. Guckt zur Tür, als Kate aufmacht. Kate dreht sich rum und sagt zu Rackle, Rackle, in der Küche ist ein ganz grässlicher Käfer. Sie sollten da vielleicht lieber noch nicht reingehen. Oh, ja, natürlich. Kate geht wieder in die Küche und die Puppe steht da mit der Sprühdose. Alf, du musst hier verschwinden. Ich weiß, hier ist ein grässlicher Käfer und sprüht mit diesem Spray. Und Kate rennt hin, reißt ihm die Spraydose aus der Hand des Puppenspielers, ist auch wieder fantastisch. Und sie sagt, das war doch nur für Rackle gedacht. Glaubst du vielleicht, dass sie darauf reinfällt? Du bist drauf reingefallen. Ich bin auch naiv.
Als und sprüht nochmal.
Ja. Stimmt. Stimmt. Aber hier kommt jetzt schon so ein leichter Running Gag, der sich durch die Folge zieht. Kate sagt, Alf, du musst verschwinden. Ihr habt mich doch gerade erst reingeschickt. Und jetzt kommt's. Ich weiß, das ist dann dein Auftritt. Kate sagt einfach nur, ist da nicht eine Klapperschlange unter dem Spülbecken? Dieses Geräusch. Bin schon weg.
Ah.
Dieses Geräusch. Ich kann das gar nicht imitieren, du hast das sehr gut gemacht. Ich krieg das nicht hin.
Tommy Pieper ist auch sehr, sehr nah dran an dem, wie Paul Fusco es macht. Also ich hab's wirklich dicht hintereinander mir beide Versionen angehört und ich merke, da ist ein Unterschied, aber ich kann ihn nicht greifen. Also das ist sehr nah beieinander, wie die beiden es machen.
Aber wenn wir schon von Imitationen sprechen, da habe ich später noch meinen Auftritt. Keine Sorge. Jedenfalls ist Alf dann weg. Rachel kommt herein und sie ist sichtlich angespannt. Ne? Also, was halten Sie davon, Jake? Nun ja, er wirkt sehr ruhig. Also Brian redet auch nicht viel, aber deshalb ziehe ich dich gleich über ihn her.
Ja, man merkt, sie ist wirklich angespannt.
Sehr, denn sie wollte auch immer ein Kind haben, aber Trevor wollte seinen Magister in Kunstgeschichte machen.
Ja.
Und ich finde es auch sehr schön, dass die Orgmanics diesmal wesentlich mehr Screentime haben. Aber dazu kommen wir dann gleich, denn wir haben nicht nur Rackle, aber ich führe fort in der Handlung. Kate versucht das Ganze ein bisschen zu entzerren, ne? Machen sich keine Sorgen, Kinder können schwierig sein. Aber sie verlieren keine Fellhaare in der Milch. Meine Güte, sowas ähnliches hat meine Tante auch immer gesagt.
Erinnert mich an diese alte Redewendung, wenn man von alten Ehepaaren spricht, das letzte Kind hat Fell.
Bei alten Ehepaaren fällt mir immer ein, Schatz, hast du was gesagt? Nee, das war gestern.
Ja, klassischer Otto.
Genau, gut. Ja. Korrekt. Kate ist auch sehr klassisch unterwegs, weil sie ist ja Löwenmama und sie hilft, wo sie kann. Die Überleitung war geil. Ich werde auch jetzt aufhören, mich für diese Überleitungen zu loben. Sie stellt hin, dass sie für Rackle natürlich da ist und wenn sie Fragen hat. Na? Und Rackle hat tatsächlich ein paar Fragen. Sie breitet eine DIN A4-Seite aus. Darf sich Jake schon mit Mädchen treffen? Wie viel Taschengeld soll man ihm geben? Ab wann muss er ins Bett? Und ich finde diese Zwischenschnitte auf die Helga Trümper immer so geil, weil sie will ja immer antworten, aber sie kommt genau. Ja nicht dazu. Großartig. Und jetzt, liebe Leute, jetzt kommt die klassische Rackle. Denn Kate sagt, also Brian ist doch etwas kleiner, aber er geht immer schon um 8 Uhr schlafen. Das denken sie. Das Licht bei ihm brennt immer bis 8:30. Und Lynn macht das erst um 11 Uhr aus. Oder sogar noch später. Hab ich gehört.
Aber erst nach Seitenblick auf Kate, so. Hab ich gehört.
Da sind wir wieder bei, ne? Gehen Sie nicht ins Schlafzimmer, für was hält er mich für eine Schnüfflerin? Unnötige Bemerkung. Aber auch die Tonlage bei der Synchro. Wahnsinn, das denken Sie.
Ach, solche Synchrondarstellerinnen werden heutzutage nicht mehr gebaut.
Ja, nachgedacht wird auch im Tonzimmer, denn Lynn und Jake sitzen auf der Couch und Lynn hat bemerkt, dass Jake und sie scheinbar auf dieselbe Schule gehen. Aber nur bis Jake abgeht. Na? Und wann wird das sein? Wenn ich 16 bin. In einem Jahr, 3 Monaten und 18 Tagen. Schnitt auf Trevor, der neben Willy steht. Was für ein Quatsch.
Ja. Im Englischen sagt er, glaube ich, einfach nur Cheese.
Ja, ich hab dieses was für ein Quatsch nicht so wirklich verstanden. Da hab ich aufs Englische gehofft.
Ich habe da so einige Fragezeichen, die noch kommen, was die Übersetzung angeht.
Ich bin sehr gespannt und ich glaube, ich weiß auch an ein, zwei Stellen, wo du da einhakst.
Kommt gleich eine.
Ah, einhaken tut nämlich jetzt auch Kate, denn Brian rechnet vor, wie lange er noch auf der Schule sein muss. Und Kate kommt rein und sagt, oh, Jake hilft Brian bei seinen Rechenaufgaben. Trockener Kommentar, Willy. Nein, nicht eigentlich.
Ja, nein, nicht eigentlich ist auch komisches Deutsch, oder?
Sehr.
Nein, eigentlich nicht.
Wäre richtig.
Ja, und das passt natürlich auch zum Englischen. Not exactly. Nein, nicht eigentlich.
Ich höre Max Wright tatsächlich. Ich höre ihn.
Ich
höre ihn. Aber wie versprochen, denn auch Trevor hat scheinbar was auf dem Herzen und möchte mit Willy unter vier Augen sprechen. Und Willy sagt, natürlich, Trevor, vielleicht gehen wir ins Bügelzimmer. Und Kate sagt, nein, Alf, alles voller Wäsche. Na, dann gehen wir ins Schlafzimmer, da kann uns niemand hören. Rachel schon.
Und das ist natürlich wieder eine Sternstunde der Übersetzung.
Oh.
Die haben wir hier natürlich auch, ne? No, there's laundry in there. Und daraus wird im Deutschen, nein, Alf, alles voller Wäsche. Geil, Kate tut so, als hätte sie sich verhaspelt.
Ja.
Grandios.
Aber der Schlafzimmersatz und Rachel kann es hören, ist gleich geblieben?
Ja.
Gott.
Also gehen wir jetzt ins Elternschlafzimmer.
Genau, wo wir den Außerirdischen am Fenster sehen. So ist gut, halt ganz still, Lucky.
Ja.
Er versucht offensichtlich, ins Elternschlafzimmer zu kommen. Warum er nicht im Waschraum ist, keine Ahnung, vielleicht hat Katie den nochmal wegscheucht. Egal, er stürzt natürlich und da ist was, das höre ich immer sehr gern, das ist für mich so ein klassisches Comedy-Bit, wenn man aus dem Off eine Katze hört, dieses. Ich liebe es.
Und dann auch dieses Sturzgeräusch, von dem ich glaube, dass wir es schon öfter gehört.
Ja, genau. Genau.
Alf ist sehr, sehr unzufrieden mit Luckys Räuberleiter. Nur eine gebratene Katze ist eine gute Katze, sagt er im Deutschen. Im Englischen sagt er, the only good cat is a stir-fried cat.
Mm.
Stir-frying, also Pfannenrühren, wenn man das übersetzen will, ist eine Anbrattechnik im Wok.
Ich war bin ein bisschen überrumpelt, weil das hatte ich mir nämlich auch noch aufnotiert. Aber ja, eine Anbrattechnik im Wok. Ah, ich glaube, ich weiß, was das ist. Wir wollen jetzt aber nicht zu kulinarisch werden. Auf jeden Fall hängt Alf am Fenster. All die Weile macht Willy die Tür auf, sieht Alf und haut die Tür wieder zu.
Ja.
Natürlich ist Trevor im Schlepptau. Man hört hinter der Tür genau ins Schwarze. Und diese Gestik und Mimik von Max Wright ist so. Ah.
An dieser Stelle mit der Tür ist meine Süße fast lachend vom Sofa gefallen. Das hat sie nicht kommen sehen.
Das sieht auch keiner kommen. Ich werde das jetzt einmal komplett durchmachen. Ich glaube, da dürfte ein Stopp mit drin sein, aber ich mach's jetzt einfach mal ganz komplett durch.
Okay.
Alf, los raus hier! Ich bin ja noch nicht mal drin.
Ja!
Trevor ist hier, draußen vor der Tür. Das war ein ganz guter deutscher Nachkriegsfilm. Runter. Jetzt. Oder es knallt. War das nicht ein Chuck Norris-Film? Und dann diese Geste von Willy mit dem Zeigefinger, mit dem linken. Und die trockene Antwort von Alf. Vorsicht da unten. Plumps. Entschuldige.
Stopp.
Ja.
Also war das nicht ein Chuck Norris-Film? Wasn't that a Chuck Norris-Film? Das ist gleich. Ne, dieses runter jetzt oder es knallt ist im Original hide now or else. Also versteck dich jetzt oder sonst. Und natürlich wird im Original nichts von draußen vor der Tür gesagt oder von einem ganz guten deutschen Nachkriegsfilm. Stattdessen Trevor's waiting right outside. Und dann sagt Alf, first, promise me, you'll build me a room of my own.
Oh, das ist ja komplett also, anders.
Ja, Alf fordert hier endlich ein eigenes Zimmer zu bekommen.
Ja, geil. Cool.
Warum sie das nicht übersetzt haben, kann ich dir nicht sagen. Aber sie haben dadurch natürlich im Deutschen ein Gag reingebaut. Und dann hängt dieser Chuck Norris-Film Scherz, nicht einfach so lose in der Luft, wie er es im Englischen tut.
Ja.
Deswegen, intelligent haben sie es gemacht im Deutschen. Kann man nicht anders sagen.
Das ist...
War das nicht ein Chuck Norris-Film? Das ist schon ein Anwärter bei mir. Du hast es letztes Mal schon gemerkt.
Ja. Oh, frag mich da bitte noch nicht. Das ist furchtbar. Furchtbar scheint sich wahrscheinlich auch Trevor jetzt zu fühlen, weil er die Tür ins Gesicht bekommen hat. Denn Willy macht jetzt die Tür auf. Trockener Kommentar, auch wundervolle Synchro wieder von Norbert Gastel. Ruhen Sie in Frieden, Herr Gastel. Sie haben uns so viel Freude bereitet mit so vielen Dingen. Warum kriege ich die Tür ins Gesicht? Willy, bisschen. Soll ich raten? Da hat mal wieder jemand sein Bett nicht gemacht. Ja, erwischt und wie Max Wright übers Bett noch streicht. Und, ne, Trevor, worüber wollten Sie denn unter vier Augen mit mir sprechen? Jake. Er gibt wieder Worte. Und in diesem Moment sitzt Willy schon so auf dieser Kommode, anrichtet was mal so vom Bett und macht so diese, setzen Sie sich doch zu mir Geste. Das fand ich sehr süß.
Ja, so väterlich, partnerschaftlich.
Genau, ja. Genau. Er ist ja Sozialarbeiter. Von daher macht das durchaus Sinn.
Ja? Ja, das dürfte nicht seine erste Situation sein, ja.
Genau, genau. Er gibt wieder Worte. Und ich glaube, er hat einen Ballentorf aus dem Wohnzimmer gestohlen. Wieso haben Sie denn einen Ballentorf im Wohnzimmer? Damit er nicht gestohlen wird. Ein typischer.
Im Original ist es ein Sack Torfmoos. Hat aber, glaube ich, dieselbe Funktion in der Gärtnerei.
Trevor Manning ist einfach ein Unikat. Na? Willy stellt jetzt halt dann auch die Frage, die eigentlich logisch ist, die sich jeder stellen würde, ob er dieses Gespräch dann nicht mit Jake führen sollte. Ah, und Trevor kann nicht gut mit Kindern. Das Einzige, was ich aufziehen kann, sind Tomaten. Und ohne Torf kann ich nicht mehr bei das. Und da kommt jetzt, wie ich finde, der Sozialarbeiter bei Willy raus, denn er bietet Trevor an, ob er nicht vielleicht mal mit ihm reden sollte. Ne? Und Trevor findet die Idee total super. Und außerdem ist Jake ja ein gescheiter Kerl. Immerhin ist er ein Dogmatik. Willy sagt dann noch, der typische Familienvater, ne, solange er die Liebe und die Zuneigung bekommt und so. Und Trevor ist das auch irgendwie nicht so wirklich geheuer, ne? Ja, Sie haben wohl recht. Ich will nur nicht, dass er im Gefängnis landet. Wie sein Vater. Oder sein Bruder. Oder sein Vetter Victor.
Der Vetter Victor?
Und wie Max Wright dann mit dieser Geste die Hände an die Stirn. Also, das ist...
Und das ist ja nicht der letzte straffällige Orgmonic, den wir kennenlernen.
Richtig. Jetzt hast du aber sehr weit vorgegriffen. Das ist Staffel 3.
Ich bitte um Verzeihung.
Lars, du darfst dir alles erlauben.
Dann erlaube ich mir jetzt rüber ins Tonzimmer zu gehen.
Das war geil. Komm, wir applaudieren uns einmal selbst. Danke.
Dass das die Hose aushält. Schon wieder Hosen.
Nein, das ist ja auch egal. Wir sind auf jeden Fall im Tonzimmer. Kate und Rachel kommen rein. Jake und Lynn sitzen auf der Couch. Rachel, die ganze Mutter. Na, hast du schon eine kleine Freundin gefunden? Kleine Freundin, diese Bohnenstange. Trockener Kommentar Lynn, die, wie ich finde, in dieser Folge mehrere richtig gute Dinge.
Das hat sie und es war längst überfällig.
Ja, warte, bis ich hohe Absätze anhabe, du Gatzwerk.
Im Original nennt sie ihn Shrimpo.
Shrimpo?
Also ein Shrimp kennt ihr, liebe Zuhörende, und das O wird im Englischen gerne mal drangehängt, um etwas zu betonen. Shrimpo, Sicko, Psycho. Nee, bei Psycho ist es auch, ist es sowieso hinten dran. Ihr wisst, was ich meine.
Shrimpo. Auftritt Willy? Da unterhaltet ihr euch gut? Trockener Kommentar Jake. Wollen mal sehen. Ihre Tochter zieht gleich hohe Absätze für mich an. Er wird scheinbar langsam mit der Situation warm, denn Rackle sagt dann auch, wir sollten jetzt so langsam gehen. Ja, mir fliegt schon der Kopf weg von dem leeren Gequatsche.
Etwas, was Bud Spencer auch gesagt hätte.
Mhm.
Mann, das Gesülze macht einen ja mürbe.
Willy steigt da gleich ein, was er Trevor versprochen hat. Jake, vielleicht magst du nicht später rüberkommen und ein Stück Kuchen essen. Jake läuft an der Couch vorbei und fasst so an der Lehne entlang und Lynns und seine Hand berühren sich und er sagt, die Kleine kann ihn mir herüberbringen. Sie zieht sofort ihre Hand weg. Jake beugt sich hinunter und sagt, was willst du erreichen mit der Händchenhaltetour? Lynns trockener Kommentar, willst du am Leben bleiben, bis du die Schule verlässt? Und dieses von Josh Blake ist aber auch großartig.
Stopp, stopp, stopp. Jetzt wird's saftig.
Oha. Oh Gott,
Jake
ich ahne
seine Hand auf Lynns Schulter legt und sie runternimmt. Du hast es richtig wiedergegeben. Was willst du erreichen mit der Händchenhaltetour? Komplette Erfindung. Er sagt im Original, you wanna pop out of it for me? Also du willst du für mich aus ihm herausspringen? Er spricht immer noch vom Kuchen.
Ah, okay.
Also das ist fast schon eine sexuelle Anspielung. dass er sich jetzt vorstellt, dass Lynn für ihn aus einer Torte springt. Übrigens mal drauf achten, dass sich Andrea Elson an der Stelle kaum beherrschen kann. Die grinst so in sich hinein.
Da habe ich später auch noch was. Dann nehme ich das mit auf meine Liste, wo ich dann die Fragezeichen anhänge. War das wirklich geskriptet?
Aber das mit dem Kuchen und dem Rausspringen, das passt natürlich sehr gut zu den hohen Absätzen. Ne? Also das ist dann die zweite Anspielung in dieser Hinsicht.
Ja.
Naja.
Jake ist auf jeden Fall scheinbar angekommen. Er verlässt dann mit den Orgmanics. Trevor streut noch so ein ganz kurz trockenes, können wir jetzt endlich gehen? Also ihm ist es sichtlich unangenehm. Und sie gehen und Brian sagt, mach's gut, Jake, du auch, Winsling. Wen nennst du den Winsling? Er dreht sich um, dich. War nur eine Frage.
Und das macht er wunderbar.
Ja, dann sind die Orgmanics weg. Willy nimmt seinen Sohn zu sich und sagt einfach nur, ach Brian, bleib bloß so, wie du bist. Auftritt Alf an der Durchreiche. Dieser Jake ist doch scheinbar richtig ans Herz gewachsen, Brian. Also mir nicht. Lynn, findest du ihn nicht etwas ungehobelt? Und dann lässt Alf einen Rülpser, der aus seinen Fußzehen kommen muss. Unglaublich. Nein, kann ich gar nicht finden. Aha. Das ist also nicht ungehobelt. Gehobelt wird nicht in der Küche, denn da wurde offensichtlich gebacken. Kate, Willy und Alf sitzen am Küchentisch.
Es muss schon Abend sein.
Ja, denn Jake wollte ja am Abend vorbeikommen. Komm, wir machen das gemeinsam. Kuchen.
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 Kuchen. Kuchen. Kuchen. Kuchen. In der Mitte des Küchentisches steht auf einem Teller so ein, ich würde mal sagen, ein Viertel Schokoladenkuchen. Und Alf ist komplett voll fokussiert. Irgendwann ist es Kate zu viel. Sie sagt, der Kuchen ist für Jake. Er kommt ja doch nicht, wir können ihn essen. Willy, er kommt noch, Alf, er kommt noch. Aber vielleicht sitzt der Kleine ja schon hinter schwedischen Gardinen. Na? Sie werden ihm eine Einzelzelle geben. Bei Trockenbrot und derweil zieht die Puppe die Tischdecke zu sich und Wasser und die Puppe zieht die Tischdecke weiter und zum Nachtisch ein leckeres Stückchen Schokoladen. Und in dem Moment nimmt Kate den Kuchenteller, der fast vor der Schnauze des Außerirdischen ist, stellt ihn wieder in die Mitte des Tisches und der Satz endet mit Kuchen.
Stopp!
Ja!
Vielleicht sitzt der Kleine schon hinter schwedischen Gardinen, wie es so schön heißt.
Mhm.
The kid's probably going up the river as we speak.
Okay.
Also, der Junge
geht den Fluss hoch?
Fährt, während wir hier gerade sitzen, vermutlich schon den Fluss hinauf. Könnte man jetzt so übersetzen. So. Diese Redewendung verwendeten ursprünglich New Yorker, da sich das Gefängnis Sing Sing 30 Meilen nördlich von New York befand. Also immer den Hudson River hinauf.
Und Jake ist ja aus New York.
Genau, aber irgendwann muss sich diese Redewendung auch in den übrigen USA verbreitet haben. Also dieses Going up the river ist wirklich eine Redewendung für ins Kittchen wandern, hinter schwedische Gardinen gelangen.
Schwedische Gardinen, klingt wie ein besoffener Profi aus Schweden. Aber das ist wieder was anderes. Willy lenkt ein, dass Jake vielleicht ein paar Probleme hat, aber dass er doch deswegen nicht direkt ins Gefängnis wandert. Und Alf lenkt ein, na, dann frag mal meinen Vetter, Sunny Boy Shumway. Und ist ja auf der Südseite von Melmac aufgewachsen, was ich geil finde, weil, ne, die South Side in L.A. zum Beispiel ist ja auch so ein schlimmes Pflaster.
Ja.
Und
verrufene Gegend. Ha!
Ha! Da kommen wir auch noch zu. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Und scheinbar hatte Vetter Sunny Boy Shumway die Eigenschaft, wenn ihm deine Schuhe nicht gefielen, und die Puppe dazu. Und Billy ist vollkommen konsterniert. Ja?
Ja.
Er erschoss Leute nur wegen seiner Schuhe? Nein, er zielte auf die Schuhe und dann.
Aber nur mit dem Finger.
Nur mit dem Finger.
Das Puppenspiel ist in dieser Szene doch einfach grandios.
Mega geil. Auftritt Lynn Mich sagt, Manik hat gerade durchgerufen, Jake kommt doch nicht. Willi, ich habe das Telefon gar nicht gehört. Ah, er hat es direkt durchs Fenster gebrüllt. Kommentar Alf, wie auch immer. Wir können essen. Und hier nochmal, wenn Sie uns hören, Helga Trümper, Sie sind eine Göttin. Möchtest du gerne ein Stück Kuchen? Und da ist die Puppe. Mir fällt jetzt keine bessere Überleitung ein, deswegen sage ich einfach, wir sehen die Garage. Es ist Nacht.
Es ist Nacht, Signorita. Entschuldigung.
Wir sehen Jake Ogmanek, der offensichtlich, was heißt offensichtlich, der in die Tanner-Garage hineingeht. Sie ist scheinbar nicht gut gesichert.
Und als er da reinkommt, gibt es im Deutschen wieder so eine unheilvolle Musik.
Ja, ja.
Und die fehlt natürlich wieder im Original. Ich erwähne das nicht jedes Mal, aber hier ist es mir besonders aufgefallen.
Stimmt, ja, so sneaky Einbruchmäßiges. Und Jake montiert auf jeden Fall das Teleskop ab, wo ich mich frage, wieso geht er direkt so zu diesem Teleskop? War er vorher schon in der Garage, aber das ist das Szenärste in mir, der nach der Logik fragt, aber es ist eine Sitcom und da braucht man keine Logik. Also doch
Gauner.
Schon, aber nicht so arg. Ja, stimmt.
Er Alter, weiß, Gauner. Wo das gute Zeug steht.
Er montiert das ab, will raus und dann kommt wieder mein Lieblings-Comedy-Bit. Man hört Mülltonnen scheppern und wieder eine Katze.
Der Rest ist der Fantasie überlassen, aber Alf kommt gut gelaunt zur Tür herein.
Bitchy, snap my lover. She's just a girl. She said, I am the one. Yeah! Und es ist Paul Fuskos Originalstimme.
Ja, das haben sie im Deutschen belassen. Das finde ich großartig.
Sehr gut, ja.
Gute Entscheidung. Aber Brian, Alfs Moonwalk killt mich.
Ja, habe ich mir hier auch tatsächlich aufgeschrieben.
The kiss, und ich bin nur am Spuren. Yeah. Vor, zurück.
Ja. Zurück, vor, zurück, vor. Das Puppenspiel ist echt großartig. Das ist super.
Das siehst du nicht kommen mit dem Moonwalk.
So, was macht Alf denn einfach denn eigentlich in der Garage? Er geht ans Funkgerät. Hallo Schottland, hallo Schottland. Ist da Schottland? Ja, hier ist Schottland. Hey Schotte, ruf mich zurück.
Das soll natürlich wieder ein Schottenwitz sein, ne? Von wegen, ein Schotte würde einen nie zurückrufen, weil das ja Geld kosten würde. Im Original ist es, hey Scotty, beam me up.
Oh. Auch geil, auch sehr Stereotyp. Und sein Gesprächspartner fragt ihn halt, oh Alf, schön, dass du da bist. Woher weißt du, dass ich das bin? Weil du jedes Mal mit demselben blöden Schottenwitz anfängst. Und sein Gesprächspartner sagt ihm, hey, ich habe hier eine Version von Madonna auf dem Dudelsack einstudiert. Papa don't preach. Und es wird laut. Es wird laut. Und Alf wirkt das Gespräch ab, weil es ist ihm sichtlich zu laut.
Er hat ein empfindliches Gehör. Wir merken das an dieser Stelle. Und das wird ja auch nochmal am Ende aufgegriffen. Aber ja. Ich darf ja nicht vorgreifen.
Nein, darfst du nicht. Vorgreifen würde Alf jetzt gern, denn jetzt habe ich Hunger. Vielleicht sollte ich mal die Hamburger anfunken. Zack, bitte stopp.
Well, I'm hungry. Maybe I'll call Turkey. Wortwitz im Englischen. Die Türkei heißt Turkey und Turkey ist auch das englische Wort für Truthahn.
Truthahn, ja. Oh, großartig. Sehr schön. In diesem Moment möchte sich Jake mit dem Teleskop davonstehlen und Alf bemerkt ihn. Lass das Teleskop fallen. Und Jake lässt es fallen? Es scheppert? Ich hab's mir überlegt. Nicht.
Und hier haben wir eine klassische Werbepause, glaube ich. Ne? Das ist der
Klassiker. Ja, definitiv. Wie der Lars schon so richtig bemerkt hat, das Bild blendet ab, blendet wieder auf und wir sind immer noch in der Garage. Jake will weg. Und Alf ist halt so, nein, du kannst nicht weggehen, sonst denken die, ich hab's kaputt gemacht. Und Jake sagt, ja, er wird's reparieren. Nur beiß mich nicht. Beißen? Ich werde dich beißen, wenn du es schlecht reparierst. Das ist immer wieder fast wieder bei Spielen wie ein bisschen Hafen. Großartig.
Alf ist immer Herr der Lage.
So wie der erfolgreiche Unternehmer. Und Alf soll aber bitte seinem Jakes Onkel und seiner Tante nicht sagen. Und Alf sagt, Unter einer Bedingung. Du reparierst das Teleskop und du erzählst niemandem von mir. Das sind zwei Bedingungen. Und dann die Puppe. Ich hatte das nicht mehr auf dem Schirm. Ich bin so, ich hab mich verschluckt. Ich hab minutenlang gehustet, weil ich mich an meiner eigenen Spucke verschluckt habe. Und dann wurde es so, oh.
Es ist toll, welche Möglichkeiten diese Puppe bietet.
Ja.
Das ist natürlich grandioses Puppenspiel, aber ich glaube, den Puppenbauer, den wir nicht kennen, den müsste man auch mal ein paar Credits geben.
Mhm. Jake lässt sich natürlich davon einschüchtern, fängt an, das Teleskop zu reparieren und fragt sich, was Alf denn eigentlich ist. Und er ist natürlich vom Planeten Melmaco. Ich habe Kräfte, von denen du nur träumen kannst. Was denn zum Beispiel? Naja, ich kann 10 Stunden vorm Fernseher sitzen, ohne einmal aufs Klo zu gehen. Also man merkt, sie nähern sich so langsam ein bisschen an. Und Jake sagt auch noch, sowas wie dich habe ich noch nie gesehen. Alfs Antwort, warte mal, bis ich nasse Haare habe.
Herr.
Jake, wir bemerken hier, dass Jake wirklich ein sehr aufgeweckter Junge ist, ne? Denn er stellt die korrekte Frage, ob die Tanners denn von ihm wissen, und sagt, ja, sie wissen alles von mir, aber ich habe mir das Fett absaugen lassen. Das wissen sie nicht.
Genau.
Das, was jetzt passiert, finde ich eigentlich auch so ein bisschen süß. Ne? Weil Alf fragt Jake, wo er denn gelernt hat, Sachen zu reparieren. Auf dem Technikum?
Genau. Auf der Caltech.
Oh, alright. Und Jake hat halt alles von seinem Dad gelernt, der alles hingekriegt hat. Leider scheinbar halt auch die Wetten beim Pferderennen.
Stopp.
Ja.
Das ist tatsächlich eine Übersetzung, die man gerade so verstehen kann. Ne? Mein Daddy kriegte alles hin, speziell die Wetten beim Pferderennen.
Ja.
Da wird es natürlich genauer im Englischen. My dad could fix anything, especially horse races.
Ah.
Das ist im Original natürlich deswegen überbordend witzig, da das Verb to fix je nach Kontext viele, viele Bedeutungen haben kann. Zwei Beispiele haben wir hier. Reparieren kann es heißen, aber auch manipulieren.
Okay.
Ich glaube, Alf schließt jetzt messerscharf, dass das der Grund auch ist, weshalb Jakes Vater hinter Gittern sitzt.
Ja, und sie hatten ja auf Melmac auch einen Typen, der Sachen reparieren konnte. Und nur diesen einen einzigen. Und sie haben ihn halt in den Käfig gesperrt, damit ihn jeder sehen kann. Aber das Schloss hat er halt auch repariert. Und danach ist er abgehauen.
Das Diese Schloss Melmacis. Hat er repariert und danach ist er abgehauen.
Diese Melmacis machen mich fertig. Wie konnte? Es ist doch eigentlich...
Wenn wir etwas nicht verstanden haben, haben wir es kaputt gemacht.
Ja. Oh mein Gott. Oh. Das Teleskop ist repariert. Ich habe gerade nochmal die Kurve gekriegt. Und Alf insistiert nochmal, niemand von mir erzählen. Nein, keine Sorge, das ist das Althogmanic-Motto. Wir geben weder Tipps noch Trinkgelder.
We don't squeal or tip. Squeal ist das umgangssprachliche Wort im Englischen für singen.
Ja, da habe ich eine schöne Analogie für dich. Möchtest du sie hören?
Sehr gerne.
Das ist aus The Dark Knight, Batman. Als der Joker seinen ersten Auftritt hat und er sagt dann nämlich, I recognize a squealer when I see him and he is a squealer. Frei zitiert. Daher kenne ich es tatsächlich.
Okay, sehr gut.
Cool.
Ja.
We don't squeal.
Die Harmonics bauen niemanden eine Lampe, könnte man auch sagen. Keine Singerei zu erwarten.
Oh. Okay, die Harmonics bauen niemanden eine Lampe, sehr schön. Jake darf jetzt langsam gehen und Alf stellt sich dann nochmal vor, finde ich auch sehr schön. Ich heiße Alf. Und Jake ist so ein bisschen zögerlich, ne? Gibt ihm aber trotzdem die Hand, Jake, und geht dann. Um diese Szene auszuleiten, die Puppe schaut sich nochmal kurz um, nimmt einen Spiegel. Ich bin immer noch spitze.
Genau. I still got it. Gut, unlogisch, dass ein Handspiegel in der Garage rumliegt, aber der Gag war es wert, oder?
Es ist eine Garage. Wir springen weiter ins Ogmanic-Wohnzimmer. Jake spielt offensichtlich Basketball mit zusammengeknülltem Papier und versucht, eine Urne zu treffen. Schnitt auf das Fenster. Man sieht Alf, der da durch das Fenster reinlugt. Auftritt Rackle als Jake schlussendlich, weil er hat viele Fehlversuche, aber er trifft einen in diese Urne. Jake, was machst du denn da? Hier drin ruht meine Tante Ruth.
Stopp.
Ja.
Dreimal Stopp. Jetzt habe ich, das sind schon drei Stopps. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, es tut mir leid.
Gut. Go.
Jake erwähnt beim Papierknüttelwerfen Magic Johnson.
Ja.
Dabei ist mir aufgefallen, etwas Erfreuliches und gleichzeitig doch sehr Erstaunliches. Irvin Magic Johnson hat sich in den 80ern mit HIV infiziert und er ist noch am Leben. Und er dürfte damit vermutlich einer der wenigen sein, der es noch ist. Weil die sind ja in den 80ern gestorben wie die Fliegen an diesem Virus, weil er ja kein Kraut gegen gewachsen war und es auch diesen Medikamentencocktail nicht mehr gab. Mittlerweile sind die Therapien so, dass du den Virus teilweise im Blut gar nicht mehr nachweisen kannst. Aber der hat es irgendwie durchgezogen, der hat es geschafft. Ich finde das unglaublich erstaunlich. Ich würde gerne mal mehr darüber erfahren.
Da kann ich es ein bisschen tatsächlich aus meinem Kopf referieren. Magic Johnson, weil er war halt wirklich ein sauguter Basketballer, war der erste Sportler, einer der ersten Sportler, der sich tatsächlich hingestellt hat und gesagt hat, ja, ich habe AIDS.
Das war auch ein wichtiges Signal.
Richtig. Er ist offen damit umgegangen und ja, er lebt heute noch. Magic Johnson, die Lakers in den 80ern. Okay, ich will nicht zu arg abdriften in den Sport.
Dann erzähle ich halt was über Jakes Sport, weil Jake kommentiert sich hier so ein bisschen selber, ne?
Ja,
im Original,
ja.
And Magic runs down. Oh man, takes one. Und im Deutschen sagt er, hey, Magic, 0-1. Oh, Lakers, 1-0. Ich verstehe nichts von Basketball, Brian, aber kann es dabei eigentlich überhaupt einmal 1-0 stehen? Und wieso folgt auf 0-1 1-0? Müsste es denn nicht 1-1 sein? Also es macht hier nicht so sonderlich viel Sinn, was Jake im Deutschen sagt. Es sei denn, ihr Lieben da draußen, das war schon das Rückspiel. Aber trotzdem, glaube ich, gibt es so einen Spielstand beim Basketball nicht. Aber ihr dürft uns gerne korrigieren.
Nee, gibt's nicht. Dieses Magic takes one ist schlicht und ergreifend Magic versucht einen Wurf.
Genau. Und dann noch die Tante Ruth. Da, eine Sternstunde mal wieder für die deutschen Übersetzer. Deswegen mein Kompliment. Es ist im Original einfach bloß That's my Aunt Ruth. Und daraus, da konnte der Übersetzer nicht an sich halten. Hier ruht meine Tante Ruth. Ich sehe diesen Übersetzer buchstäblich oder diese Übersetzerin buchstäblich vor mir, wie er sich beim Übersetzen vermutlich handschriftlich ein Ablach dabei bei diesem hier ruht meine Tante Ruth.
Hier ruht meine Tante Ruth?
Ja.
Aber Jakes Kommentar ist ja noch viel trockener. Nichts passiert. Ich habe sie in den Becher umgebettet und die Puppe draußen.
Ah! Ja, Alf findet das
Fenster.
Auch super. Der Pappbecher, in den Jake Tante Ruth umgebettet hat, ist im Original ein Dixie Cup.
Und das ist was?
Das ist eine Pappbecher-Marke. Es war auch der erste Pappbecher überhaupt, den es gab. Dixie Cup blieb als Synonym erhalten, so ähnlich wie Kleenex oder Tempo bei uns. Der Erfinder Hugh Moore erfand außerdem noch die dazu passenden Maschinen, die kaltes Wasser verkauften und dann eben diese Pappbecher benutzten, zum Beispiel in Eisenbahnen. Ja, und deswegen sagt man bis heute zum Pappbecher teilweise noch Dixie Cup.
Hier lerne ich wirklich immer noch was dazu.
Dann darfst du noch was lernen, und zwar, Rackle sagt doch im Deutschen, Plastikbecher, wenn es nur Porzellan wäre.
Ja.
Reingemogelt. Das Deutsche ist da reingemogelt. Sie sagt im Englischen nichts.
Oh.
Sie macht nur Ach und Z. Und im Deutschen wird daraus Plastikbecher, wenn es nur Porzellan wäre.
Sehr gut.
Untergejubelt. So, jetzt, ich bin durch. Das waren jetzt schon, keine Ahnung, 5 Stopps.
Ja, alles gut. Bei Alf ist scheinbar nicht alles gut, denn er, die Puppe macht vor dem Fenster, liebe Zuhörende, schaut euch das an, ich kann es nicht beschreiben. Die Puppe gestikuliert, dass Rackle verschwinden soll. Jake rafft es natürlich sofort und sagt, Tantchen Rackle, du solltest vielleicht mal ins Schlafzimmer gehen. Ich habe Onkel Trevor singen hören, das ist Amore. Und die Antwort? Seltsam. Normalerweise stellt er um diese Zeit die Eieruhr. Trevor! Trevor! Abgang Rackle. Ich finde die Synchronsprecherin von der Liz Sheridan, ich finde sie da einfach super. Ich kann nicht anders. Jedenfalls öffnet Jake das Fenster. Und Alf hat Dinge zum Reparieren mitgebracht. Ja, zum Beispiel ein Tonbandgerät, es ist im Tarn verstopft, der kann sich auch nicht erklären, wie das passiert ist. Und ein Mixer. Was ist daran kaputt? Ich habe versucht, Steine zu zermahlen. Das hat nicht funktioniert.
Pürieren, sagt er im Englischen.
Dieser Außerirdische, manchmal so weise und doch manchmal so dumm. Verstehe ich nicht. Man hört aus dem Off, Jake, mit wem sprichst du da? Ja, das ist bloß der Fernseher. Willkommen zum Fußball am Montagabend. Alf, es ist Samstag. Wir senden live aus New York und deswegen ist heute Samstag. Ich schalte ihn jetzt aus. Klick.
Wir senden live aus New York, denn heute ist nämlich Samstag. Ergibt ja mal wieder so gar keinen Sinn.
Null.
Aber das Original ist Live from New York, it's Saturday night.
Sehr geil.
Also die typische Eröffnung von Saturday Night Live.
Also die beiden freunden sich immer mehr an. Ne? Und Alf sagt dann auch noch, kannst du das wirklich alles reparieren? Hey, mein Motto ist, was ich nicht reparieren kann, ist auch nicht kaputt. Oh, und mein Wahlspruch ist, ich mache alles kaputt. Auch schön. Mein Dad sagt immer, lieber einbrechen, als gar nichts kaputt machen. Ha, ha, für Kriminellen bist du ganz schön komisch.
Ich finde, das haben sie im Deutschen gut gerettet. Im Englischen ist es eindeutiger. Jake sagt, hey, mein Motto ist, if I can't fix it, it ain't broken. So weit, so gut. Alf sagt, my motto is, I broke it. Darauf Jake, my dad's motto is, I broke into it. Also ich bin da eingebrochen.
Wundervoll. Und Alf sagt dann noch, oh, ich liebe solche Männerfreundschaften. Was hältst du davon, wenn wir uns der Katze auf den Grill werfen? Mann!
Throwing a cat on the Barbie, sagt er im Original, glaube ich. Das ist statt Barbecue-Verniedlichung Barbie. Ja, ach. Oh, schön, dass ich auch meinen Spaß dabei habe. Herrlich.
Ja, das ist doch Sinn und Zweck der Übung. Ich hätte jetzt gesagt, das ist ja die Purpose, aber gehen wir lieber ins Tonzimmer, da wird's auch süß. Denn Willy und Lynn sitzen auf der Couch. Lynn hat offensichtlich einen Katalog in der Hand und sagt, Dad, findest du nicht, dass diese Stiefel gut zu meinem Overall passen würden? Dem blauen Overall ist es, glaube ich. Ja. Ich wollte den Overall zu meinem Geburtstag anziehen. In diesem Moment erscheint die Puppe an der Durchreiche. Stiefel zum Geburtstag, Stiefel zum Geburtstag. Lynns trockener Kommentar. Alf, ich löse das Problem hier gerade mit Diskretion. Schnitt auf die Puppe. Oh, sag mal, Willy, würde eine Pizza nicht gut zu meiner Zunge passen? Ich meine, auch rein farblich. Es klopft. Willys Antwort. Hau ab. Alfs Antwort. Du kannst mir keine Befehle erteilen. Bestell deine Pizza zu Befehl! Ich glaube, das ist schon Anwärter auf mein Lieblingszitat. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Es klopft immer noch an der Tür. Wir hören Trevor aus dem Off. Tanner, machen Sie doch mal auf. Ich habe den Schlüssel vergessen. Willy, er hat einen Schlüssel. Und da ist wieder Lynn. Ich weiß nicht.
Ja, und sie geht auch mal wieder halb so in die Knie und breitet die Arme so aus. So ja. Ähnlich wie Willy in der vorherigen Folge. So.
Ja. Also was diese Ogmanics da tun. Das ist
Andrea Elson hat endlich mal wieder ein paar richtig schöne Momente. Sie hatte echt sonst immer nur so vereinzelte, aber in dieser Folge ist es schon richtig gut.
Es kommen noch ein paar. Minimum einer. Auftritt Trevor und Jake. Trevor hat das Tonbandgerät in der Hand. Ist das ihr Tonbandgerät? Nun, ich weiß nicht. Trevor betätigt das Tonbandgerät. Man hört die Stimme des Außerirdischen, der einen Witz erzählt, den ich jetzt hier nicht repetieren werde, weil ich finde das nicht mehr zeitgemäß. Wer die Folge kennt, wird wissen, wovon ich rede. Oder Lars, ich denke, du gehst d'accord damit, wenn wir das jetzt nicht hier ausbreiten.
Total. Es ist natürlich ein Witz, der auf Kosten einer übergewichtigen Frau geht.
Das ist ein Bodyshaming-Witz.
Die es natürlich nicht gibt, aber man macht diese Art von Witzen heutzutage immer seltener. Und ich muss dir ehrlich sagen, ich finde es ganz gut. Ich kann dir mal aus dem Nähkästchen plaudern, dass ich ja vor mittlerweile, muss man sagen, Gott sei Dank ewigen Zeiten sehr stark übergewichtig war. Ich habe ja in Spitzenzeiten selber mal 162 Kilo gewogen und ich befinde mich mittlerweile immer unter 100 Kilo, was für mich eine echte Errungenschaft ist, mal so fast 70 Kilo abgenommen zu haben in einem Rutsch. Und da habe ich natürlich auch eine andere Draufsicht auf solche Gags mittlerweile. Ich muss sagen, dass ich in einem Kabarettprogramm diese Witze auch mal über mich selber gemacht habe. Aber ich finde, es ist immer noch was ganz anderes, wenn man die Witze über sich selber macht und damit auch ein bisschen sich selber auf die Schippe nimmt. Wenn man es aber über andere macht, dann hat das eben sehr schnell etwas von oben herab. Und da muss ich sagen, ich mache solche Witze auf der Bühne mittlerweile nicht mehr. Und ich bin froh, dass wir da mittlerweile ein bisschen sensibler sind. Generell gilt natürlich, man darf alles machen. Aber wenn du das machst, wenn du heutzutage Witze über Dicke machst und auch vielleicht auch über konkrete Dicke, dann musst du auch mit entsprechendem Gegenwind rechnen. Und das hat nichts mit freier Meinungsäußerung zu tun. Die hast du natürlich. Du darfst sagen, was du willst, aber der Wind kann dir auch mal ins Gesicht blasen danach. Oder der Sturm.
Dem habe ich nichts hinzuzufügen und ich stimme dir 100% zu. Man muss dazu sagen, liebe Zuhörer, der Lars ist aber auch ein hochgeschossener Kerl. Kann ja fast aus der Dachrinne saufen. Aber das ist wieder was anderes. Trevor findet den Witz natürlich sehr komisch. Ne? Wer ist das? Lynn? Kennen Sie Jay Leno? Nein, das ist Jay Leno.
Das haben Sie belassen im Deutschen, ne? Witzig, ich glaube, in den 80er Jahren kannten wir Jay Leno noch gar nicht.
Ah, ich glaube schon.
Echt?
Ich glaube schon.
Also, die Kinder? Wir Kinder? Echt? Für uns Kinder war der Gag nicht gemacht. Wenn die Erwachsenen ihn kannten, dann hatten die ihren Spaß. Aber ich als Kind nicht. Ich wusste nicht, wer Jay Leno war.
Ich müsste jetzt tief in mich gehen. Dann ziehen wir aber die Folge auf 3 Stunden, bis ich in mich gegangen bin.
Ja, wenn man in sich geht und keinen dann findet, schwierig.
Ja, richtig, genau. Jake versucht sich zu rechtfertigen, denn er wollte es nur reparieren. Trevors Antwort, vorher sagt er noch, er ist ein Spitzbube, dann sagt Jake, ich wollte es reparieren. Und er lügt dann noch dazu, dein Vater würde sich zu Tode schämen, ein Glück, dass er im Gefängnis sitzt.
Warum?
Das ist halt Trevor. Das
erinnert mich wieder an In-N-Out, ne? Gott sei Dank sind meine Eltern tot. Das hätte sie garantiert umgebracht.
Ja, ich bringe sie um. Nein, da gehen wir nicht hin. Denn jetzt geht die Durchreiche auf. Man sieht Alf. Psst. Willy dreht sich verwirrt um. Ja, also, die Durchreiche geht nochmal auf. Psst. Ich weiß wirklich nicht, warum du das getan hast, Jake. Die Durchreiche geht nochmal auf. Man sieht den Puppenarm mit einem Teigtäschchen in der Hand und die Puppe wirft und Willy kriegt es auf den Kopf. Und in dem Moment Andrea Elsons Reaktion.
Ziemlich lange Flugbahn übrigens. Ich habe das Gefühl, da vergeht eine Sekunde zwischen dem Wurf und dass Willy das Ding an den Kopf kriegt. Ich finde, da ist eine ziemlich lange Pause, aber egal.
Ich weiß nicht, ob das so abgesprochen war, aber Andrea Elsons Reaktion und auch wie Josh Blake so hochguckt zu ihr, als sie kurz dieses...
Sie hatte echt eine harte Zeit in dieser Folge, sich zusammenreißen zu müssen. Ich glaube, das war nicht geplant.
Das ist...
Aber auch flop. Etwas, was ich wieder vergessen hatte, Brian. Ich hatte es tatsächlich vergessen, ja.
Willy zieht sich logischerweise in die Küche zurück. Alf hat einen Teller vor sich mit eben diesen Biskuitbällchen und sagt, ey, ich habe einen neuen Sport erfunden. Biskuitball.
Biscuitball.
Ah. Und Willy argumentiert und fragt und Alf erzählt halt. Und dann kommt diese Reaktion, ne? Wieso weißt du so viel über Jack? Hat er dich gesehen? Ja, oh, diese Reaktion von Max Wright ist so schön. Die Fäuste zusammen. Aber wird er nicht sagen. Und wer würde ihm schon glauben? Er ist ein Gauner. Ja, Trevor zum Beispiel. Nein, Jake wird Trevor nicht sagen. Ich habe ihn psychisch und physisch eingeschüchtert. Du. Und dann Schnitt. Wir sehen die Puppe links, Willy rechts. Lass das. Hör auf damit! Da sag schon, das ist jetzt schon meine Lieblingsszene. Fertig. Abgehakt. Was meinst du damit, der kann alles reparieren? Schau dir die Kaffeemaschine an und Willy läuft an allen vorbei und er dreht sich um. Max Wright zuckt nochmal zusammen. Es ist so gut. Da waren Puddingreste in der Kaffeemaschine. Ja, Jake hat sie alle entfernt. Das war das traurige Ende meiner Puddingmaschine. Willy, raus. Verhalt dich ruhig. Und als er an der Tür ist, hey! Und er zuckt wieder zusammen.
Das geht auch nur zwischen diesen beiden Figuren.
Ja. Oh Gott. Wir sind wieder im Tonzimmer. Und da finde ich Trevor einen Monster-Gag. Weil Willy sagt, Jake, ich glaube, ich muss mich bei dir entschuldigen. Entschuldigen? Hat sie der weiche Keks so hart getroffen? Super!
Halt!
Ja, ich halte.
Brian!
Was ist das? Rede!
That biscuit caused brain damage?
Oh.
Hat dieses Biskuit
hat hier einen Schaden. Oh. Oh.
Aus der Pistole.
Oh, sehr Mann. Gut. Nein, aber Willy, es geht ja auch weiter. Jetzt geht's hier Schlag auf Schlag, ne? Und Willy erklärt sich, ne, dass er es gerade erfahren hat von Schnitt auf Lynn, Mom. Schnitt auf Willy zurück, ja. Das fand ich so gut. Mom. Und Trevor entschuldigt sich, ne? Jetzt fühlst du dich wohl wie ein alter Trottel, ne? Und Willy, ne? Trevor, mir scheint der Kleine, mir ein kleines Reparaturgenie. Lynn, kleines Reparaturgenie. Wie niedlich. Und tappt ihm noch so auf den Kopf.
Little Mr. Fix It.
Und Jake guckt hoch. Du bist scharf auf mich, ja? Und Lynn ist sofort wieder. Mm.
Ist kein guter Start zwischen den beiden.
Was war das? Little Mr. Fix It?
Little Mr. Fix It, ja.
Sehr, sehr, sehr gut. Und Trevor fragt ihn, ob er die Weihnachtsbeleuchtung auch reparieren könnte, die ist seit Juni aus. Auch sehr schön.
Seit Juni ist die aus.
Und Jake sagt, hey, ich kann sogar deine Außenlautsprecher wieder in Ordnung bringen. Schnittlin, ach bitte nicht.
Wozu braucht man einen Außenlautsprecher?
Behaltet die Außenlautsprecher im Hinterkopf, liebe Zuhörer. Behaltet das im Hinterkopf. Ich sag's jetzt einfach mal. Auf jeden Fall ist Willy der Meinung, dass Trevor Jake doch ein bisschen Werkzeug besorgen könnte. Er könnte sich ja nützlich machen. Ne? Das ist eine gute Idee. Könnten Sie mir Ihr Werkzeug leihen, Willy? Oh, ja, es ist fast alles in Ihrer Garage. Das ist auch so ein bisschen untergegangen. Die Okmanics verabschieden sich. Jake dreht sich nochmal um und sagt, ah, und viele Grüße an Jay Leno. Und dieses Nicken von Lynn, das ist auch so schön. Und der trockene Satz von Trevor, also jeder kennt diesen Jay Leno, nur ich nicht. Und jetzt. Die Okmanics sind also weg. Willy sitzt auf der Couch. Lynn ist so seicht hinter ihm und er sagt einfach nur, was für eine seltsame Familie. In diesem Moment fliegt ihm ein Biskuit auf den Kopf. Lynn erschrickt. Man hört aus der Küche. Und Lynns trockener Kommentar ist einfach nur, welche meinst du? Die Szene ist so gut. Und jetzt kommt was, das ich nicht verstehe. Da brauche ich deine Hilfe.
Gerne.
Willy dreht sich zur Durchreiche, wo der Außerirdische ist. Wenig überraschend. Willy sagt, was möchtest du jetzt wieder? Alf antwortet, gar nichts. Ich habe bloß unser Versteckmanöver diesmal selbst durchgeführt. Und klopft sich auf die Brust und hustet.
Ja.
Verstehe ich nicht.
Ich glaube, dass die Übersetzer nicht wussten, weil das hierzulande zumindest damals noch nicht so bekannt war, was ein Heimlich-Manöver ist. Er sagt nämlich im Original, I was just doing the Heimlich-Manöver on myself. Also er hat das Heimlich-Manöver an sich selbst vollzogen.
Also hat er den Biskuit rausgespuckt?
Richtig. Du hörst im Original auch ein Würgen, kurz bevor der Biskuit angeflogen kommt. Und nicht hinterher, sondern dann. Ja, ich glaube, das kommt hinterher. Aber vorher kommt ein Würgen und dann fliegt der Ball im Englischen. Der Biskuitball. Vielleicht kurz zum Heimlich-Manöver an sich. Da bin ich natürlich wieder in ein Kaninchenloch gekrabbelt.
Ach du lieber Himmel.
Weil ich kann mich erinnern, so in meiner Kindheit und Jugend, wir haben das Heimlich-Manöver schon in Film und Fernsehen öfters mal gesehen. Meine Süße erinnerte einen Film, ich erinnere einen anderen. Ich habe beim Heimlich-Manöver an Mrs. Doubtfire gedacht, weil Robin Williams in dieser Restaurantszene am Ende, wo er immer hin und her wetzt zwischen den zwei Tischen, das Heimlich-Manöver an dem neuen Freund seiner Ex-Frau vollzieht, ne, und ihm so quasi vor dem Erstickungstod rettet. Und meine Süße erinnert das Heimlich-Manöver aus Und täglich grüßt das Murmeltier. Da macht das nämlich die Hauptfigur auch im Restaurant. Es ist eine typische Restaurantsituation eigentlich so, wo, ja, also jemand droht zu ersticken und dann wird das Heimlich-Manöver vollzogen. Und ich habe mir sagen lassen, dass man das früher nicht so gerne, also einerseits unterrichtet und gelehrt hat, weil man halt demjenigen, an dem man das vollführt, naja, auch einiges verletzen kann. Ne? Zwerchfell kann ruptieren und ja, innere Organe, Magen und so. Du kannst sehr viel beschädigen auf dir, weil du sehr ruckartig quasi Druck auf den Oberbauch ausübst, damit Luft aus den Lungen quasi nach oben strömt und diese Blockade dann in den oberen Atemwegen, ja, auflöst quasi. Also das oder das Ding, was eben die Atemwege verstopft, nach oben transportiert wird durch diese Luft, die aus den Lungen nach oben entweicht. So. Ja, das ist das Heimlich-Manöver. Und ihr könnt euch da auch mal YouTube-Videos zu angucken, wie das geht, weil es wäre eigentlich super, wenn man das im Ernstfall weiß. Es gibt auch Situationen, wann man das nicht machen darf, zum Beispiel bei Säuglingen oder wenn das Ding eine Fischgräte ist, was im Hals steckt, da soll man es wahrscheinlich auch nicht machen, weil das ja nicht komplett die Atemwege blockiert und so weiter und so fort. Schaut euch bitte da mal YouTube-Videos zu an. Es ist gar nicht verkehrt, wenn man das weiß. Im Ernstfall glaube ich, wenn ich die Wahl habe zwischen, dass man mir mein Zwerchfell eventuell verletzt oder ich ersticke, dann nehme ich das Zwerchfell in Kauf, weil man kann mich hinterher ja immer noch ins Krankenhaus bringen und kann das Zwerchfell wieder reparieren. Ne? Aber wenn ich ersticke, bin ich tot. Und ich glaube, so denkt man mittlerweile auch hierzulande. Aber das Heimlich-Manöver, das kannte man tatsächlich, war tatsächlich zu der Zeit eher in den USA. Etwas bekannter. Lag wohl auch daran, weil irgendein New Yorker Bürgermeister mal durch das Heimlich-Manöver mal gerettet wurde und er dann so eine Kampagne angestoßen hat, die dann auch US-weit Anklang gefunden hat. Was ich lustig finde, ist, dass das Ganze auf einen Dr. Heimlich zurückgeht, der in seiner Medizinerzeit das Heimlich-Manöver nie selber durchgeführt hat. Also er hat es einfach bloß in einer Arbeit beschrieben, ne? Aber dann war er irgendwann pensioniert und als 80-Jähriger oder so hat er im Jahr 2000 saß er mal im Restaurant, wo jemand anderes zu ersticken drohte. Und dann war diese typische Situation, ist ein Arzt im Saal, ne? Und er stand dann auf und hat demjenigen dann mit dem Heimlich-Manöver, also mit seinem eigenen Manöver, das Leben gerettet. Stell mir das so vor. Ist ein Arzt im Raum, der das Heimlich-Manöver kann? Ja, ich bin Dr. Heimlich. Ich hab's erfunden. Weißt du so? Großartig.
Danke für den Exkurs, Lars. Wir exkursen uns in den Epilog. Alf ist am Puzzeln und will ein Teil einsetzen. Kate und Brian sind mit in der Küche und Kate sagt, da passt das Teil nicht hin. Alfs Kommentar, doch es passt. Ich mache das jetzt nicht, weil sonst fliegt mir mein Mikro vom Tisch. Also der Außerirdische haut wie ein Bekloppter. In der Synchro ist von Helga Trümper auch noch so ein kurzes Voila. Brians Kommentar, jetzt hat Mickey ein Auge in der Nase. Dann sieht er wenigstens, was er riecht. Auch sehr schön. Auftritt Lynn. Jörg Marnix haben ihren Torf wiedergefunden. Er war im Esszimmer hinter einer Tüte Fiesalz. Was ist denn bei diesen Jörg Marnix da los? Ich verstehe es nicht. Kriege es nicht in die Birne, was da drüben passiert.
Es sieht sonst immer recht manierlich aus, wenn man bei den Jörg Marnix irgendwie, ne, mal
eigentlich ja.
Reinschaltet.
Eigentlich ja. Jedenfalls hat scheinbar Jake auch den Haartrockner von, also den Föhn von Lynn repariert. Und sie berichtet auch noch, dass Mr. O'Malley ganz begeistert ist von seinem kleinen Reparaturgenie. Da sind wir wahrscheinlich wieder bei Little Fix-a-Lot.
Nee. Little Fixer? Nein, nee, bitte, bitte. Little Fix-a-Lot. Den lassen wir jetzt stehen. Der ist ja großartig.
Das was war's?
Ja, das ist der Little Mr. Fix-It. Das ist aber. Fix-a-Lot.
Entschuldigung, ich hatte im Kopf Sir Mix-a-Lot. Oh.
Das ist ja. Das ist ja noch besser als die Mr. Jello Machine, die Alf aus der Kaffeemaschine machen wollte mit dem Pudding. Das ist ja.
Das hattest du vorhin gar nicht gesagt.
Nein, hatte ich gar nicht gesagt. Das fiel mir jetzt gerade wieder an.
Sehr gut. Wir runden alles ab. Denn abrunden tut die Folge auch Trevor. Wir hören ihn aus dem Off. Probe. 1, 2, 3. Funktioniert das Ding? Die Puppe hält sich die Ohren zu. Und wir hören im Off weiterhin. 1, 2, 3, 4. Obviously ist der Außenlautsprecher von Trevor O'Malley. Warum und wozu er ihn überhaupt braucht, wissen wir nicht. Egal, aber er ist scheinbar repariert und funktioniert wieder. Und damit ist diese fantastische Folge beendet.
Alf und ich haben was gemeinsam. Ich habe auch ein sehr, sehr empfindliches Gehör.
Das sagtest du mal, ja.
Ja, ja. Das ist immer eines der schönsten Komplimente, die immer eine Hals-Nasen-Ohrenärztin. Man bekommt sehr wenig Komplimente von der Hals-Nasen-Ohrenärztin eigentlich, wenn man so überlegt, dass sie dann zu mir sagt, nee, Herr Sörensen, für ihr Gehör habe ich keine Skala. Das
wow. Das ist aber respektabel. Ja, Fluch und Segen wahrscheinlich. Ne?
Ein Segen ist auf jeden Fall diese Folge, haben wir ja eingangs schon gesagt, nach der
Folge. Diese Überleitung, Lars, ich liebe dich.
Ja. Ich habe noch eine für dich. Was hast du denn an dieser Folge am meisten geliebt? Was ist denn dein Lieblingszitat und deine Lieblingsszene?
Ich hatte das vorhin, glaube ich, schon angeteased, aber ich habe es wieder vergessen. Also meine Lieblingsszene ist definitiv das in der Küche. Ich habe ihn psychisch und physisch eingeschüchtert.
Ja.
Was ist das?
Hör auf doch. Das ist schon sehr groß, ja.
Und weil ich es hier gerade lese in meinem Spickzettel. Nehm's einfach. Dein Vater würde sich zu Tode schämen. Ein Glück, dass er im Gefängnis sitzt. Es geht, liebe Zuhörende, es gibt hier so viel, aber die zwei, und man soll, das ist wie, wenn man irgendwas machen möchte. Man soll das machen, worauf man Lust hat und was der erste Impuls ist. Nicht nachdenken, einfach machen. Und das waren jetzt meine Lieblingsszene, mein Lieblingszitat. Jetzt bin ich gespannt, was deins ist, Lars.
Ich nehme die Garagenszene aus zwei Gründen, nämlich erstens, weil diese Annäherung Alf und Jake, weil die sich relativ schnell vollzieht. Also da sind sich zwei eigentlich sofort sehr sympathisch. Das ist ganz nett geschrieben und es kommt trotzdem sehr natürlich rüber.
Die rangierte bei mir auch ganz oben, ja.
Und natürlich die Garagenszene auch aufgrund der Billie Jean-Nummer einfach auch. Ne? Der King of Pop trägt Fell.
The kid is not my son. Woo, yeah. Lieblingszitat fehlt noch.
Nein, Alf, alles voller Wäsche.
Also wie du es eingangs sagtest, nach dieser wirklich schweren und tragischen Weihnachtsfolge, sowas rauszuballern, das, boah, wow. Wie gesagt, ich hatte mich verschluckt an meiner eigenen Spucke, hatte einen 5-minütigen Hustenanfall, dann habe ich weitergeschaut und dann kam diese Szene mit dem Spiegel in der Garage. Und ich hatte wieder einen Hustenanfall vor lauter Lachen. Ja.
Ich erschrecke mich auch immer, wenn du das neben mir machst.
Das ist wie wenn du mich mit dem Puppenarm anfasst, dafür würdest du mir dein Hemd ausziehen, aber gär.
Ihr Lieben, schreibt uns da draußen, wenn ihr was besser weißt, über unser Kontaktformular auf der Homepage haare-im-thunfisch.de oder ganz klassisch per Mail podcast@haare-im-thunfisch.de. Natürlich geht das Ganze auch über Instagram, über Mastodon und auf Facebook. Dort könnt ihr uns natürlich selbstverständlich auch folgen und kommentieren. Ja, und wenn ihr uns noch unterstützen wollt bei unseren Produktionskosten und unseren Hostingkosten, würden wir uns sehr drüber freuen. Alle Links dazu findet ihr in den Shownotes jeder Episode. Liebe Zuhörende, bitte, bitte, schaltet aber auch, und das ist das Allerwichtigste, nächstes Mal in 2 Wochen wieder ein, wenn ihr den Brian sagen hört.
Ich will, dass dieser Fall vom Gericht abgewiesen wird. Wieso? Weil ich ihn sonst verliere. Wir sprechen über Anwalt in eigener Sache, über einen Football, der durch ein Fenster geflogen ist, über France Gall, die zufällig in der Hamdale Road gewesen ist und sonstige absurde potenzielle Täter, die das Fenster der Ogmanix eingebrochen haben.
Aber Adam und Eva waren schuldig. Wer sagt das? Der liebe Gott. Macht's gut da draußen. Ciao, ciao.
Tschüssi.